Ja. Wir sind auf Go, es läuft. Hamas sind hier, On Air sind hier, alle am Start, wir sind sendefertig.
In der letzten Folge von Part of the Game haben wir uns mit den Atlanta Falcons beschäftigt. In dieser Folge schauen wir auf die Indianapolis Colts, die hier in Deutschland unweigerlich mit einem Namen verbunden sind.
Und hier ist er, bitte begrüßt den Berliner Jungen, Björn Werner!
Björn Werner ist nicht nur ehemaliger Defensive End der Colts, sondern auch eins der wichtigsten Gesichter im deutschen Football. Heute erfahrt ihr mehr über die bewegende Geschichte seines Teams, das beim Burlingame so richtig abgeräumt hat.
Touchdown Taylor! And the Colts win in overtime!
Wir lernen mehr über die grandiosen Quarterbacks der Colts.
Vice President Mixon is among the jam-packed crowd with eyes on Johnny Unitas.
The Indianapolis Colts select Peyton Manning.
The Indianapolis Colts select Andrew Luck.
Aber auch über die größten Herausforderungen bis heute.
Yeah, it's like losing a family member. I mean, he had the biggest heart in the city. So when you lose something like that, it definitely shocks the soul.
We are so proud to continue our dad's legacy, beginning with carrying out his foremost wish to keep the Colts in our family.
Seit dem Tod des ehemaligen Owners Jim Irsay haben seine Töchter die Verantwortung übernommen. Und so wird diese Folge auch zeigen, dass Football definitiv nicht nur ein Männersport ist.
So, I'm not here because I'm a woman. I'm here although I'm a woman. And we're here because we became undeniable.
I can't wait for training camp.
Das ist Part of the Game.
On, on, on.
Präsentiert von der DKB. Eine Produktion der NFL Deutschland. Folge 3. Eine neue Ära.
Gleich Viertel nach. Sollen wir alle ins Set holen? Okay, ich hol Björn. Siehst du Patrick bei dir?
Hast du noch Wasser?
Ja. David, ein Wasser bräuchte mir für den... Ja.
Es ist der 9. November 2025, circa anderthalb Stunden vorm Sendebeginn von RTL beim NFL Berlin Game. Die Stimme, die wir eben gehört haben...
Hi Metz, wir gehen schon rein, Standby sein, verkabeln.
...gehört dem Produktionsleiter von RTL.
Wir beide sind ja 5 Minuten durch. Haben wir noch Zeit zum TV-Compound zu gehen, dann hole ich meinen Schal nochmal,
ja.
Den habe ich da liegen lassen.
Ja.
Wenn nachher die Gäste kommen,
Ja. Steht
er ja in der Mitte. Welches Mikrofon?
Max weiß das. Max.
Björn Werner und Patrick Esume, die zwei wichtigsten deutschen Hosts, neben Jana Wosnitzer und Sebastian Vollmer, klären die letzten wichtigen Fragen. Wer spricht wann wohin? Wer steht wo? Dinge, von denen das Publikum nie etwas mitbekommt, sofern alle wissen, was sie zu tun haben.
Wie ist das genau geplant mit den Gästen, wenn die kommen, fragt Björn? Welches Mikrofon oder wo stellen die sich genau hin? Es macht doch eigentlich nur Sinn, dass sie zwischen Jana und Björn steht und Jana rasiert sie, oder?
Die Anspannung bei der gesamten Crew ist riesig. Schließlich ist es neben dem Super Bowl das deutsche Football-Highlight des Jahres. Aber bisher scheint alles glatt zu laufen.
Und damit ein ganz herzliches Hallo hier aus dem Olympiastadion. Und ich empfange ganz, ganz herzlich Björn Werner, Sebastian Vollmer und der Coach Patrick Esume. Björn, wie nah dran war diese Woche für dich an einem absoluten Fiebertraum?
Oh. Was gestern und vorgestern in dieser Stadt passiert ist, das ist groß. Das ist so groß und hat so Spaß gemacht, wirklich. Also die Fans haben so abgeliefert. Das ist ja das, warum wir das alles machen. Das ist, warum es so emotional für mich ist. Wir brauchen diese nächste Generation, die im Stadion vorbeischaut. Der Potsdamer Platz wird übernommen, das Brandenburger Tor wird übernommen. Und diese kleinen Kinder, die wir überall gerade sehen, sollen inspiriert werden, vielleicht mit diesem Sport anzufangen. Oder Flag Football, damit du diese nächsten Geschichten schreiben kannst.
Für Björn geht mit dieser ganzen Woche ein Traum in Erfüllung. Sein Team in seiner Heimatstadt. Entsprechend voll ist sein Terminkalender. Bereits 2 Tage vorher treffen wir ihn früh am Morgen auf dem Schulhof der Christian-Morgenstern-Grundschule im Westen von Berlin. Björn ist gekommen, weil die Colts hier einen Spielplatz gestiftet haben. Kletterturm, Rutschen, Schaukel, Stimmung.
Wenn man hier live vor Ort ist und diese Kinder einfach sieht, gerade wie die hier ausrasten und wie viel das denen wahrscheinlich bringt, einfach, dass die so einen Spielplatz kriegen, das ist schon sehr inspirierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Das dann auch als Berliner irgendwie das zu sehen, dass es so weit gekommen ist, dass dein Ex-Team so Geld in die Hand nimmt und sagt, wir machen einen Unterschied in deiner Heimatstadt, das ist schon sehr, sehr schön. Ne?
Und so schwelgt Björn selbst auch ein bisschen in Erinnerung. Von Roman Motzkus in Folge 1 wissen wir ja noch, dass Björns erster Schritt in die USA durchaus erstmal mit Heimweh verbunden war.
Natürlich, wenn du das erste Mal so richtig ins Ausland gehst, davor war ich einmal mit der Nationalmannschaft Frankreich ganz kurz für einen Tag und will wieder zurückfahren. Wenn du deine Familie hinterlässt und du bist in einem anderen Land und das ist dann erstmal so richtig angekommen, wo du alles geplant hast und da wirklich dann an der Schule warst. Ja, natürlich hat man da Heimweh, ne? Man hat Heimweh, Familie, Freunde, alles. Du kennst nichts. Ich war immer ein Berliner Junge. Auf einmal bin ich irgendwo auf dem Land in Connecticut und da hast du halt Heimweh. Ne? Das ist einfach ganz normal. Am Ende passt man sich an. Man hat einfach gesehen, was die Chance ist, die du machen kannst, um in die NFL zu kommen. Und dann irgendwann war es dann auch weg.
Denn die Möglichkeiten, die sich Björn boten, besiegten sein Heimweh. Zumal die Chance, die er bekam, sich nicht für jeden damals eröffnete.
Es gab so viele Jungs, die gut waren. Ja, Harald Binczek war ein Offensive Liner, der hat ja lange bei den Braunschweig Lions gespielt. Da waren so viele Jungs, die gut waren, die einfach nicht in der richtigen Situation waren. Die hatten schon eine Ausbildung, die wurden nicht, vielleicht auch nicht unterstützt, gerade in dem Moment. Man musste ja wirklich kämpfen, um die Unterstützung zu bekommen und ein bisschen Glück haben.
Allerdings haben wir schon in der letzten Folge gehört, dass die Möglichkeiten, heute entdeckt zu werden, deutlich höher sind. Und so sind gleich zwei deutschsprachige Spieler für die Colts beim Berlin Game am Start. Der Tight End Maximilian Mang, der im November 25 in den Practice Squad der Patriots wechselte, und der Wiener Left Tackle Bernhard Reimann.
Wir schreiben ab und zu miteinander und war sehr stolz natürlich für Max, als Berliner, das auch dahin zu hinzupacken, hinzuschaffen zu den Colts. Bernhard Reimann, wieso? Ich sage Ihnen das jedes Mal, wenn ich ihn sehe oder auch wenn 100 Millionen Vertrag, einer der besten linken Tackle in der NFL, das als europäischer Spieler zu schaffen, der hat den neuen Standard gesetzt für uns alle.
Zurück im Olympiastadion kurz vorm Spiel ist nicht nur beim RTL-Team viel los.
David Leicht, Kaffee rüber. Shake hands, Goodell, Björn und Patrick.
Ich kann mir meine Hände nicht mehr waschen. Ich habe Roger Goodell zweimal die Hand gegeben. Aber der hat einen krassen Händedruck, Alter.
Überall am Spielfeldrand laufen Stars und Sternchen, Familien und Bekannte der Spieler herum. Und auch hier schließen sich Kreise. Denn wie damals beim American Bowl vor 35 Jahren ist Katharina Witt an der Sideline. Ein kurzer Rückblick.
Now, do you like this American football?
I like it. I think it's exciting. Yeah, and I like the touchdowns, bro.
Damals stand sie als Eiskunstlauf-Weltstar wie keine andere Sportlerin für das wiedervereinigte Deutschland. Und auch heute, da ihre Erfolge auf dem Eis eigentlich weit hinter ihr liegen, ist sie gefragt wie eh und je. Heute ist sie als Ehrenspielführerin beim Cointoss mit auf dem Feld. Und abseits dessen ist es weiterhin kaum möglich, ein ungestörtes Wort mit ihr zu wechseln.
Ja, das war schon eine ganz ungewöhnliche und tolle Anfrage vor 35 Jahren. Das war ja dann ein Jahr nach dem Mauerfall und ich glaube, da hatte dann der Roger Goodell mit der NFL schon eine tolle Vision zu sagen, Mensch, wir bringen die NFL, ja.
Oh, da kommt gerade Elton. Hallo Elton.
Hey Elton, grüß dich.
Hallo, ich wollte nur ganz schnell Danke nochmal sagen.
Ein bisschen abseits steht eine Dame in Mang-Trikot, über den wir eben noch mit Björn gesprochen haben. Es ist seine Mutter Maria, die bei allem Stolz auch die fehlende Zeit mit ihrem Sohn vermisst.
Das sind ja wirklich wenige schöne Momente, die man noch hat. Ne? Wir haben gestern 90 Minuten mit ihm gefrühstückt, dann musste er wieder los. Einfach ein sehr strenger Zeitplan. Und das war jetzt einfach auch nochmal so ein richtig schöner, emotionaler Moment.
Ja, ich sehe gerade das aufgelöste Herz einer Mama.
Ja, es ist so. Man kann es eigentlich gar nicht mit Worten beschreiben, wie sich das anfühlt. Man ist einfach nur mega stolz auf dieses Kind.
Und apropos Maria, kurz darauf laufen wir in einen ziemlich aufgedrehten HP Baxter von Scooter.
Ja, ich bin ganz aufgeregt. Also ich hoffe, dass die zügig Gas geben und da gleich so einen Touchdown machen. Und gerne noch ein paar mehr. Die gehen so ab, das macht so einen Spaß, dazu zu gucken. Das ist echt geil.
Denn seit 2 Jahren ist sein Song Maria I Like It Loud die Touchdown-Hymne der Colts.
Also das hat mir irgendjemand mal erzählt. Ich dachte erst, wie kann das denn und so. Und da habe ich so ein paar Videos gesehen. Also echt mega. Also manchmal gibt es ja so Dinge, da rechnet man überhaupt nicht mit.
Und damit gehen wir nochmal rein in die große Scooter-Show. Beziehungsweise Colts-Show. Beziehungsweise Jonathan Taylor-Show.
Pitch geht raus zu John Taylor.
Touchplay Jonathan Taylor.
Ballübergabe an den Top-Running-Back.
Und dann, nach nicht mal 7 Spielminuten, ist es soweit.
So, erster Versuch und Goal an der Goal-Line. Taylor bekommt den Ball, macht sich klein, läuft hinter Bernhard Reimann und da ist der erste Touchdown Indianapolis Colts. Und was kommt jetzt, Björn?
Leute, jetzt kommt HP Baxter live raus.
Doch derweil HP seinen Live-Moment genießt, ist die Taylor-Show noch lange nicht vorbei.
Oh, der Ball geht an Taylor und der hat Platz. Kurzer Pass an Taylor, der hat viel Raum, der hat richtig Raum. Und der ist nicht so leicht runterzubringen. Kommt bis an die 20. 25 Yard Raum gewinnt durch Jonathan Taylor. Und jetzt kommt er in Fahrt. Oh, da bricht er noch raus. Und jetzt hat er Speed. Und er bricht noch einen Tackle.
Was?
Und der geht all the way. Nein, der ist an der 30, 20, 10, 5,
für ein Touchdown.
Indianapolis Colts.
Franchise-Rekord, Patrick. Er hat die meisten Touchdowns in der Franchise-Geschichte mit diesem Touchdown.
Das ist jetzt die Jonathan Taylor Show.
Game over. Indianapolis Colts gewinnen zu Hause in Deutschland bei Björn Werner im Wohnzimmer.
Jonathan Taylor ist der überragende Mann in Berlin und zeigt, wie sehr ein dominierender Running Back nicht nur ein Spiel, sondern gleich eine ganze Erinnerung prägen kann.
You live for those moments. You don't know when those moments come, but you remember not even the run. You remember your teammates embracing you after that play. So I think that's what I'm going to remember the most, and I'm just glad I was able to do it here in Berlin.
Aber neben der Taylor-Story gibt es eine weitere, in Deutschland durchaus unerwartete Geschichte zu erzählen. Wir erinnern uns an das NFL Munich Game in Staffel 1 und an Daniel Jones, den Quarterback der New York Giants, der bereits vor München in der Kritik gestanden hatte.
He was trying to get the Giants on the board, instead tipped and picked.
This guy right here is just not having a good day. Daniel Jones missing some guys wide open here. You have two receivers wide open. This is just bad luck.
Im Anschluss an das Spiel wurde Jones von den Giants entlassen. Daniel Jones, der einst als absoluter Hoffnungsträger von den Giants gedraftet worden war, verließ die Franchise als uneingelöstes Versprechen und heuerte ein paar Monate später bei den Indianapolis Colts an, wo er sich als Indiana Jones neu erfand.
With time, touch pass, he's got a man, Pittman, touchdown!
Jones trying to do it himself, Daniel Jones fighting, he's in!
Jones is in trouble, he's dancing away, he's got some daylight, and Jones will get the first down and more!
A lot has happened since I was last in Germany, for sure, and tough. Tough start to the season last year, and then tough for me here in Germany. But you know, I've been very fortunate since then, and I feel extremely fortunate to have ended up here and the opportunity to sign with the Colts and play here.
Und auch in Berlin knüpft Jones an seine bisherige Saisonleistung an. Wir hören die DKB Audio Deskription.
Ein tiefer Pass in die Endzone, zwei Cornerbacks sind dran und Touchdown. Was für ein Pass! Was für ein Pass von Daniel Jones.
Und wird schon wieder unter Druck gesetzt. Jetzt läuft er mal selbst über die rechte Seite. Und man muss halt aufpassen. Er läuft auch zum First Down.
Mann. Das war nicht ein 20-Yard-Lauf durch den Quarterback.
Jones allein im Backfield. Geht back to pass. Und er ist unter Druck. Und...
Die Colts waren immer schon eine Franchise großer Quarterbacks. Bereits in Folge 1 unserer ersten Staffel haben wir das Greatest Game Ever Played beschrieben. Das damalige Championship Game zwischen den Giants und den Colts.
The first team that scores, field goal, safety, touchdown, that will win the game now and the game will be over with the first score.
Der Quarterback der Colts damals war Johnny Unitas. Der Sportreporter Frank Dufort erinnert sich.
He came out of the blue. Nobody knew him, didn't look like a football player, didn't act like a star.
Und mit seiner Leistung damals veränderte sich nicht nur die Rezeption von Football, sondern auch, wie das Spiel gespielt wurde.
Nobody had ever talked of that sort of thing before. The idea that you were going to move down the field, bing, 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 like that.
So wie Manuel Neuer bei der WM 2014 das Torwartspiel im Fußball revolutionierte, erfand Johnny Unitas den Quarterback neu. Bis dahin war das Spiel lauflastig gewesen, physisch, unkontrolliert. Aber Johnny Unitas arbeitete anders. Er entwickelte den Two-Minute-Drill, Stepbacks, vorgezeichnete Spielzüge.
John, without doubt, did the things first that changed the evolution of the passing game, which changed the evolution of football.
Kurzum, er brachte den Ball in die Luft und er verstand, dass er mit einer Mischung aus Läufen und Pässen die Spieluhr kontrollieren konnte. Entsprechend prägte er nicht nur seine Ära.
John Unitas has passed for more touchdowns and more yardage than any quarterback in history.
Sondern auch alle, die nach ihm kamen.
Whoever it is, one of the Mannings, Brady, whoever, can be placed in that template.
Und damit hat Frank DeFore schon den nächsten großen Quarterback der Colts genannt. Peyton Manning.
Manning.
Peyton ist der ältere Bruder von Eli Manning, den wir noch von den New York Giants aus Staffel 1 kennen, der Erzrivale von Tom Brady und der Sohn von Archie Manning, der selbst 13 Jahre lang in der NFL aktiv war. Die Manning-Familie hat den Football über Jahrzehnte gestaltet und Peyton hat mit den Colts nicht nur diverse Rekorde gebrochen, sondern auch in 13 Saisons 8 Divisional-Title, 2 Conference-Title und einen Super Bowl-Sieg geholt. Aber das wäre eine Folge für sich. Kommen wir zum nächsten, zu Andrew Luck.
It's second and goal, and Luck keeping, rolling, throwing, caught by Doyle.
Genau wie Manning hatte Luck einen Vater, der selbst einst Quarterback in der NFL war, Oliver Luck. Und genau wie Manning 98 war Luck der First Overall Pick im Draft 2012, also der meistgewollte Spieler aus dem College. Nicht wenige sagten, er sei der beste Rookie-Quarterback seit Manning. Auch im Spielstil gab es viele Gemeinsamkeiten. Und so konnte Luck auch direkt in Peytons Fußstapfen treten. Gleich in seinen ersten 3 Jahren für die Colts führte er das Team jedes Mal in die Playoffs. Allerdings gab es einen großen Unterschied. Luck sammelte Hits. Zwar blieb er dabei immer freundlich, selbst wenn er gerade von einem 180 Kilo schweren Kühlschrank umgerannt wurde. Doch all die Hits forderten ihren Preis. Und so beendete er bereits nach 7 Saisons mit 29 Jahren seine Karriere.
I haven't been able to live the life I want to live. Taking the joy out of this game. And the only way forward for me is to remove myself from football in this cycle that I've been in.
Luck, Manning und Unitas prägten die Colts über Jahrzehnte hinweg und veränderten selbst das Spiel. Das weiß auch Daniel Jones, der als Quarterback mit ihnen aufgewachsen ist und jetzt in ihren Fußstapfen steht.
I grew up watching Peyton and all those great Colts teams back in the day, and then watching Andrew Luck play too was a lot of fun. So as just a fan of the game, you know, I was a fan of those guys.
Und übrigens, Andrew Lucks Vater Oliver war nicht nur einst Quarterback der Houston Oilers, sondern auch General Manager für Frankfurt Galaxy und Ryan Fire. Und später die NFL Europe und hat so auch hier den Football mitgestaltet. Aber zurück nach Indianapolis. Unitas, Manning und Luck hatten die Colts auf die Karte gebracht. Wobei die Heimat der Colts lange gar nicht in Indianapolis war. Erst 15 Umzugslaster und eine Nacht-und-Nebel-Aktion im Frühjahr 84 brachten die Franchise nach Indiana. Aber mehr dazu erzählt euch unser Spediteur der Herzen, Johnny.
Genau, denn dieser Nacht- und Nebel-Umzug damals erklärt ganz gut, wie die NFL und ihr Franchise-System funktioniert. Die Colts wurden 1953 gegründet, allerdings nicht in Indianapolis, sondern in Baltimore, knapp 1000 Kilometer weiter östlich. Es war eine wilde Zeit damals in der Liga. In Baltimore hatte es bereits ein paar Jahre früher den Versuch gegeben, eine NFL-Franchise zu gründen. Aber der Versuch ist krachend gescheitert. Die NFL hatte einfach noch nicht die Größe von heute. Das Publikum und auch die TV-Verträge, die waren noch verhältnismäßig klein. Baseball war der viel erfolgreichere Sport und es war einfach keine Selbstverständlichkeit, dass sich ein neues Team etablieren würde. Weshalb der damalige NFL-Commissioner Bert Bell seinem ehemaligen Studentenkumpel Carol Rosenblum beinahe überreden musste, mit den Colts einen neuen Versuch in Baltimore zu wagen und das Team der Dallas Texans zu kaufen, die ihrerseits auch gerade gescheitert waren.
Und diesmal gelang der Versuch. Die neu gegründeten Colts wurden immer erfolgreicher und holten bereits 5 Jahre nach Gründung mit Johnny Unitas als Quarterback ihren ersten Championship-Titel. Wir erinnern uns, das greatest game ever played.
Allerdings wird Rosenblum in den nächsten Jahren immer unzufriedener in Baltimore. Das Stadion ist antiquiert, die Stadt will immer mehr Miete und irgendwie hat er auch nicht mehr so richtig Lust auf die Ostküste. Na, und da trifft es sich natürlich ganz gut, dass Robert Irsay, der Besitzer der Los Angeles Rams drüben an der Westküste, ein ähnliches Gefühl hat. Kurzerhand tauschen die beiden ihre Teams. Ja, richtig gehört. Sie tauschen einfach ihre Teams. Crazy.
In Baltimore bleiben die Probleme allerdings auch unter Irsay die gleichen. Die Colts spielen zwar guten Football, aber das Stadion ist zu klein, zu alt und zu teuer. Und sie müssen es sich auch noch mit dem örtlichen Baseballteam teilen. Robert Irsay versucht zwar immer wieder, den Bau eines neuen Stadions anzuregen, aber die Stadt weigert sich letztendlich, das Projekt zu bezuschussen. In Baltimore gibt es also ein ambitioniertes Footballteam, allerdings ohne angemessenes Stadion.
Parallel boomt der Football in den USA, auch infolge des Greatest Game Ever Played. Und in Indianapolis schauen sie ziemlich neidisch auf diese Geschichte. Die Stadt hat richtig Bock auf Football und so baut sie kurzerhand den Hoosier Dome, ein modernstes Footballstadion für knapp 60.000 Fans. Perfekt für eine NFL-Franchise. Nur ohne Franchise.
Wir befinden uns mittlerweile Anfang der 80er Jahre und überall im Land weiß man um die Probleme in Baltimore. Und so beginnen immer mehr Städte an Irsay zu baggern. Allem voran Indianapolis. Die Stadt Baltimore ist allerdings gar nicht happy über die Flirtversuche der Mitbewerber. Und daher überlegt der Bundesstaat Maryland, die Colts einfach zu enteignen und in staatlichen Besitz zu stellen. Am 27. März 1984 werden die ersten Schritte dafür eingeleitet.
Und jetzt geht alles ganz schnell. Irsay, der überhaupt keine Lust hat, enteignet zu werden, ruft den Bürgermeister von Indianapolis an. Er sei bereit für den Umzug. Der wiederum ruft ein befreundetes Umzugsunternehmen an, das direkt 15 Trucks gen Baltimore sendet. Um 10 Uhr abends am 28. März erreichen die Trucks die Stadt. Und 8 Stunden später, um 6 Uhr morgens des 29. März, verlassen sie sie wieder. Mit einem kompletten Football-Franchise im Gepäck.
Es ist schwer zu ermitteln, wer rückblickend in dieser ganzen Situation sauber oder dreckig gespielt hat. Aber die Menschen in Indianapolis waren glücklich. Allein in den ersten 2 Wochen nach dem Umzug gab es 140.000 Anfragen für Dauerkarten.
Und ein Stückchen Baltimore steckt dann doch noch in den Colts. Allein der Name, denn Colts steht nicht etwa für Colts, also Revolver, sondern bedeutet übersetzt Fohlen. Auch das Hufeisen-Logo und der Schlachtruf For the Shoe gehen noch auf die Baltimore-Gründung zurück, da die Region für ihre Pferderennen und Zucht bekannt war. Ähnlich wie Blue, das Maskottchen der Colts. Ihr wisst schon, das blaue Fellknäuel mit den Rolltröten in der Nase, das mit ziemlich starken Dance-Moves glänzt und Leuten Kuchen ins Gesicht haut. Ziemlich verrückt. Ähnlich wie die Geschichte der Colts. Und nicht zuletzt wird Johnny Unitas für immer der größte Quarterback der Baltimore Colts bleiben.
Diese Geschichte zeigt sehr gut, welche immens wichtige Bedeutung die Besitzer für die Franchises haben und wie wichtig das Zusammenspiel von Stadt, Fans und Team ist. In Indianapolis sind die Colts seit mittlerweile 41 Jahren und die Irsays führen die Franchise in der dritten Generation. Als Robert Irsay das Team 1972 übernahm, war sein Sohn Jim 12 Jahre alt. Nur 12 Jahre später, als Jim erst 24 war, wurde er bereits General Manager. Und als Robert Irsay 1997 verstarb, übernahm sein Sohn das gesamte Geschäft. Unter Jim kamen Manning und Luck und die Colts feierten die Ära ihrer größten Erfolge.
Man, wide open, it's Wayne at the 15, he walks in!
Second goal from the one.
And Hayden's still running inside the 20, and Hayden, they run it back all the way, he does! The Colts of Indianapolis win Super Bowl 41.
Now we're world champions! It's just such a big congratulations to all of Indiana, the city of Indianapolis. World champions, Indianapolis Colts! Yes!
Als Jim Irsay im Mai 2025 verstarb, hatte er 54 seiner 65 Jahre mit den Colts verbracht. Mehr als ein halbes Jahrhundert. Reggie Wayne, der 14 Jahre für die Colts spielte, erinnert sich.
Yeah, it's like losing a family member. I mean, he had the biggest heart in the city. He would have did anything for us. So when you lose something like that, it definitely shocks the soul.
Jim hatte die Colts immer als seine Familie angesehen. Und wie sein Vater hatte er bereits seine eigenen Nachkommen in die Organisation integriert. Am 10. Juni 2025, knapp einen Monat nach Irsays Tod, traten seine 3 Töchter, Carly, Casey und Kaylin, vor die Presse.
So to say that we love our dad and miss him terribly would be an understatement. We are so proud to continue our dad's legacy, beginning with carrying out his foremost wish to keep the Colts in our family.
Wie ihr Vater waren die drei mit den Coles aufgewachsen und sind schon seit Jahren aktiver Teil der Organisation. Und so war es auch der Wunsch ihres Vaters, dass sie das Team übernehmen würden.
We want our fans to know that we've spent decades in our family business learning every aspect of our organization under our dad's leadership.
We're grieving the death of our father, but as we process this transition, we feel energized and we want to continue his legacy in bringing home another Super Bowl. And our family has always been about faith, family, and football.
Und diese drei Säulen, Glaube, Familie und Football, von denen Casey hier spricht, brauchte die Familie ein ums andere Mal. Sein gesamtes Leben hatte ihr Vater den Coles gewidmet. Aber neben dem Sport hatte Jim immer wieder mit persönlichen Problemen zu kämpfen. Er hatte früh seine beiden Geschwister verloren. Und so sehr er die Coles auch liebte, muss die Verantwortung für das Team und so wie er es verstand, die Stadt, unbeschreiblich schwer auf ihm gewogen haben. In den letzten Jahren seines Lebens zollte sein Körper Tribut. Er hatte mit Schmerzmitteln zu kämpfen, mit Alkohol, im Kern mit mentalen Problemen. Und so gründete er gemeinsam mit seinen Töchtern eine Initiative, die sich genau dieser Probleme annahm. Kicking the Stigma.
One very important cause is mental health awareness. I believe, and my family believes, the more that we can talk about it, the more that I can put it on me and say, hey, look at me. I went through this and I'm strong and I'm healthy here today because of it.
Kicking the Stigma, im Corona-Jahr 2020 gegründet, will Awareness schaffen für mentale Krankheiten und Herausforderungen, mit denen wir alle zu tun haben können.
There's a lot of people who are struggling silently and you would think everything's fine.
Und so gehen die Ursays selbst voran.
Mental health for me has been an important, I would say, dimension of my life. I have family members and a family history of people that have suffered from mental health issues. I experienced as a child and a young adult some traumatic things that, you know, influenced and affected my quality of life to the point where I needed to get some help.
Die letzte Stimme gehörte Carly, der ältesten Schwester und heutige CEO der Coles, die hier ganz offen über traumatische Erlebnisse spricht. Und sie ist nicht die einzige. Darius Leonard, damals Linebacker der Indianapolis Coles.
I struggled for a long time and then I had to go to counseling and just realize that, you know, there's some people out there who do this for a professional and will give you the right advice and you just got to be able to willing to listen, learn and willing to talk to these people.
Mentale Probleme, und das ist die Botschaft, können überall entstehen. Und das ist okay, nichts, wofür man sich schämen muss. Im Gegenteil, darüber zu sprechen kann helfen, nicht nur dir selbst, sondern auch deinem Umfeld.
You can't be afraid to speak out because there's so many people in this world that's living through so much pain and anxiety and mental health and they're just looking for someone to have the same feelings and for someone to speak out, it's something big.
You know, whoever is listening right now, we truly want you to know that you're not alone. We know that people are struggling and we want to make it better. And please, please, please don't be ashamed to get help. It just takes that one call or that one visit to change your life.
Und wenn ihr selbst vor mentalen Herausforderungen steht oder vor Problemen, von denen ihr das Gefühl habt, dass ihr sie nicht lösen könnt, dann schaut mal in die Shownotes. Ihr findet da Anlaufstellen für erste Fragen und Sorgen. Es erfordert mitunter Stärke, sich so vermeintlich schwach zu zeigen. Vor allem in so großer Öffentlichkeit. Aber Stärke ist etwas, was Carly, Kaylin und Casey zuletzt immer wieder bewiesen haben. Die drei starken Frauen des Football. Vor allem Carly kennen wir alle, wie sie mit Headset an der Sideline steht und der Kommunikation der Coaches zuhört. Etwas, das man so bei noch keinem Owner oder CEO gesehen hat.
One of the things that being on the headset has really helped me learn is it's such a complex organism of football team and how it operates. And on game day, and you could say, oh, that person ran that route wrong. And it wasn't really the player's fault. It was the person that called it. So the headsets are really, I would suggest it for anyone else that has to pay coaches and GMs millions and millions of dollars. It helps you make a less expensive mistake potentially.
Die Antwort auf die Frage nach den Headsets ist einfach. Sie helfen, das Team besser zu verstehen und so teure Fehler zu vermeiden. Entsprechend wundert sich Carly, warum nicht viel mehr Owner mal reinhören. Aber die Ursays sind nur die prominentesten Frauen im Franchise-System der NFL. Immer mehr weibliche Köpfe bereichern die Liga. Grund genug, im Rahmen der Game Week in Berlin eine Podiumsdiskussion auszurichten. Women in Football, die sich an alle Frauen im Sport richtet. Eine der aktuell aufstrebendsten Frauen in Deutschland ist Nadine Nurasjet. Kommentatorin bei The Zone, ehemalige Defense-Coach von Stuttgart Search und zuletzt in der Preseason 25. Sogar im Coaching-Staff der Tampa Bay Buccaneers.
Being seen as a pioneer actually was not my goal. But it's something I've grown into and it was just a byproduct of what I love doing.
Das Event ist komplett auf Englisch gehalten, da sowohl Publikum als auch Speaker überwiegend international sind. Nadine spricht zunächst über ihre Zeit als Coach.
So when I started coaching in men's football, I was fully aware that I have to earn every ounce of credibility. And yes, as a woman, the road was steeper. And after those seasons, I thought the hardest part was behind me. But it wasn't. It wasn't. Because when you start to become visible, a new kind of resistance appears. And that's the irony. In the beginning, being a woman, everything was harder. Now, they used it to question my success.
Sie beschreibt, wie sie sich als Frau unter so vielen Männern zunächst immer ein Stück mehr beweisen musste. Und dann, als ihre Expertise endlich Achtung fand. Viele behaupteten, sie sei nur so erfolgreich, weil sie eine Frau sei. Aber Nadine lässt sich davon nicht unterkriegen, weil sich Qualität am Ende immer durchsetzt.
It's about knowing you belong. No matter who else is in the room. You can't control the bias. You can't control what other people wanna think of you. But what you can control is your standards.
Es gibt genug Hürden im Leben und genug externe Einflüsse. Wichtig ist, selbst zu wissen, was man kann und das immer wieder zu beweisen.
So, I'm not here because I'm a woman. I'm here although I'm a woman. And we're, and all the faces I'm looking at, we're here because we became undeniable.
Und so sind wir plötzlich wieder in der Game Week in Berlin. Zu einem Zeitpunkt, als die Colts mit Daniel Jones noch als absoluter Playoff-Contender und möglicher Super Bowl-Kandidat gelten. Was natürlich auch Edelfan und Experte Björn Werner freut.
Der bringt uns in die Playoffs jetzt, das ist die Wahrheit. Die gewinnen erstmal die Division und dann geht's in die Playoffs und dann musst du halt Vollgas geben, also hundertprozentig.
Und der Sieg gegen die Falcons in Overtime ist schließlich ein weiteres Ausrufezeichen unter die Playoff-Ambitionen in Indianapolis.
You might call that the golden goal. The celly from Jones after an eighth Indianapolis victory.
Nach Berlin geht es allerdings in eine ganz andere Richtung. In der Folgewoche verlieren die Colts gegen die Chiefs.
And they don't get no yards, they get a loss of 2 yards.
Und dann gegen die Houston Texans.
Downs lost his footing and then lost the ball.
Und danach wird alles noch schlimmer.
Jones does hit his man Alec Pierce. And it is very close to first down yardage. Jones is grabbing the other leg.
Yes.
Oh, he may need to come out of this game.
Ohne Gegnereinwirkung reißt sich Daniel Jones die Achillessehne.
Oh no. He knew it immediately. I think it was right on that first plant.
Potentially devastating for this Indianapolis squad.
Und die Achillesferse des Quarterbacks ist eben leider auch häufig die Achillesferse des Teams. Im Anschluss an Berlin verlieren die Colts 7 Spiele am Stück. Und jegliche Playoff-Hoffnung ist dahin. Wir treffen Stefan Schulz, den aktuellen Fan of the Year der Colts. Ein Titel, den er sich wie Alex Santos aus Folge 3 durch jahrelange Community-Arbeit verdient hat.
Irgendwann kam halt diese Welle, wo auf ProSieben die Playoffs gezeigt worden. Und da war mein erstes Spiel Colts gegen Patriots. Und da war Andrew Luck gegen Tom Brady. Und Andrew Luck hat mich auch so gecatcht als Spieler, wie man immer reinrutscht, wenn man so Fan wird.
Stefan spricht hier recht gelassen. Aber damit ihr ihn einmal auch beim Spiel erleben könnt, hier ein kleiner Fast Cut.
Defense! Ja, come on! Lauf den Ball! Run the Ball!
Wie geht er also damit um, vor ein paar Wochen noch so auf Wolke 7 gewesen zu sein und jetzt so hart auf dem Boden der Tatsachen?
Ja, irgendwann macht dieser Erfolg, ist natürlich ausschlaggebend, aber wenn man einmal Fan ist, dann wechselt man das Team auch nicht mehr, das macht man einfach nicht. Und durch den Spirit, man merkt halt einfach bei den Colts, dass die ein Team haben, wo auch die entlassen kaum Spieler. Also die haben einen Kern vom Team. Viele andere Teams, da gibt es eine riesen Fluchtation. Die gehen. Und die Colts sind eine, die bauen auf ihr Team auf und sind jetzt, glaube ich, da ist jetzt ein Teamspirit gekommen, der sich über Jahre lang, über den auch Misserfolg, den man durchstanden hat. Und so können wir vielleicht wirklich den Super Bowl schaffen, auch wenn uns da keiner reintippt. Aber so ein Teamspirit macht halt dann aus, dass man Spiele gewinnt, die eigentlich man hätte verlieren sollen.
Und so wird das Happy End eben verschoben. Im nächsten Jahr wird es einen neuen Anlauf geben. In der dritten Ursae-Ära. Auch in Erinnerung an Jim.
His dream was probably his biggest dream, other than having a big family and having grandkids and being with us, was to see us do what we're doing right now. And I think the hardest thing about that is that his biggest dream and goal, he always knew he wouldn't be able to be here to see.
Oder wie Peyton Manning sagen würde,
Football has taught me not to be led by obstructions and setbacks, but instead to be led by dreams. Due to some good genes, I'm smart enough to know that those lessons can enrich who I am and where I go from here.
Und wir? Wir werden natürlich trotzdem in der nächsten Folge auf die Playoffs und den Super Bowl schauen. Wie verändert sich das Mindset im Team und in den Köpfen? Sebastian Vollmer wird uns dazu ein paar Insights geben. Wie läuft so eine Super Bowl-Produktion eigentlich hinter den Kulissen ab? Unsere Freunde von The Zone werden uns an die Hand nehmen. Und wir werden auch endlich unsere U12 der Lise Meitner Gesamtschule wieder treffen. Bei ihren eigenen Playoffs in Oakland, Kalifornien.
Das war Folge 4 der zweiten Staffel von Part of the Game. Abonniert den Podcast jetzt auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und hört auch gerne die erste Staffel nochmal rein. Part of the Game, präsentiert von der DKB, ist eine Produktion von der NFL Deutschland und Maniac Studios. Autor und Sprecher Nils Stratmann. Executive Producer Michael Krapohl für die NFL und Daniel Sprügel für Maniac Studios. Projektmanagement Alina El-Meshai für die NFL und Simon Wimmeler für Maniac Studios. Schnitt und Sounddesign Robin Richter für Maniac Studios. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter. Oder hinterlasst uns eine 5-Sterne-Bewertung in eurer Podcast-App. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.